Guten Morgen, ihr Lieben. Wenn wir die Bibel lesen, dann tauchen wir eine mindestens 2000 Jahre alte Geschichte ein, in eine alte und fremde Welt. Wir lesen über zwischenmenschliche Beziehungen vergangener Tage, erfahren über etwas über die spirituellen und moralischen Prinzipien der Menschen damals und bekommen einen Einblick in ihr Leben, in ihr Fühlen, in ihre Erlebnisse, in ihre Geschichten. Aber das alles ist schon ewig her und die Welt hat sich seitdem weiter bewegt und schließlich gab es damals nicht mal WLAN. Und in der Vorbereitung habe ich mich daran erinnert, dass wir vor einiger Zeit mal eine Umfrage zum persönlichen Glaubensleben in der Gemeinde durchgeführt haben. Und ganz viele von euch haben zurückgemeldet, dass sie sich wünschen, Hilfen vor allem zum Beispiel auch für das persönliche Bibellesen zu bekommen. Und auf das möchte ich heute eingehen und euch ein paar Hilfen geben, wie man die Bibel mit Gewinn lesen kann. Denn die biblischen Texte besitzen eine unglaubliche Kraft, wenn sie in unser Leben sprechen. In einem Lied, das ich vor kurzem gehört habe, da sang die Sängerin: Ich fand Heilung in diesen uralten Worten der Weisheit. Ich fand, was mir fehlte, als ich von Gebet und Bibel lebte. Vielleicht wird der Körper nicht gesund, aber die Seele wird heil. Und das wollen wir heute anhand dem Bibeltext aus unserem Textplan Philipper 1, die Verse 12 bis 20 uns anschauen. Und das Erste und Wichtigste, das Mittlerste und Letzte beim Bibellesen ist Beten. Jemand sagte mal, dass das Gebet nirgends so schwierig ist wie in unserer westlichen Kultur. Warum? Weil unsere Kultur es perfektioniert hat, unsere Wünsche und Bedürfnisse anzusprechen, um uns die perfekte Ablenkung zu liefern. Ich weiß nicht, ob er recht hat, aber ich merke, dass Beten, Bibellesen und meine Aufmerksamkeit immer wieder mit Dingen in dieser Welt konkurrieren muss. Daher ist das erste und wichtigste Rat, den ich heute geben kann, bete am Anfang, bete während dem Bibellesen und bete am Ende. Und das wollen wir tun. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, danke, dass du uns diesen wunderbaren Bibeltext geschenkt hast. Wir lesen dort nicht nur leere, antike Texte, sondern lebendige Worte des ewigen Gottes von dir, dem himmlischen Vater. Bitte hilf uns, aufmerksam auf dein Wort zu achten und es zu verstehen und schenke uns den Blick dafür, was es für unser, für mein persönliches Leben bedeutet. Dass dann dein Wort deine lebensverändernde Kraft in uns auswirkt. Amen. Ich will euch den Bibeltext vorlesen. Philipper 2, Abvers 12. Ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Bei manchen sind zwar Neid und Streitsucht mit im Spiel, wenn sie die Botschaft von Christus verkünden, doch es gibt auch solche, die es in der richtigen Haltung tun. Sie handeln aus Liebe zu mir, denn sie wissen, dass ich mit dem Auftrag hier bin, für das Evangelium einzutreten. Die anderen hingegen verkünden Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie meinen es nicht ehrlich, sondern hoffen, mir in meiner Gefangenschaft noch zusätzliche Schwierigkeiten zu bereiten. Aber was macht das schon? Ob es nun mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit. Entscheidend ist, dass im einen wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündet wird, und darüber freue ich mich. Auch in Zukunft wird nichts mehr meine Freude nehmen können. Denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Ja, es ist meine sehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Weise beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Wenn wir so einen Bibeltext lesen, vielleicht auch mehrmals lesen oder auch in verschiedenen Bibelübersetzungen, dann bekommen wir einen Eindruck von dem, was der Text sagt. Aber mit einem Eindruck komme ich in der Regel nicht mal durch eine Fahrprüfung durch. Es geht darum, dass der Bibeltext etwas mit unserem Leben zu tun hat. Dass es nicht einfach nur Worte sind. Und so ist das Ziel von gutem Bibellesen, dass wir den Text verstehen, aber auch verstehen, was es mit unserem Leben persönlich zu tun hat und wie er unser Leben verändern kann. Also, dass wir den Text nicht einfach nur gelesen und unseren Hirn ein bisschen angeregt haben, sondern dass es wirklich Worte sind, die in mein persönliches Leben hineinsprechen, mich verändern, dass sie mein Denken verändern, dass sie meine Arme und Beine in Bewegung setzen und dass sie uns inspirieren, in unserem Alltag nach diesen Prinzipien zu leben. Und dann werden wir viel von dem Segen Gottes erleben und selbst zum Segen für andere Menschen werden. Daher drei Schritte. Beobachten, was steht da? Verstehen, was bedeutet das? Und anwenden, was mache ich damit? Beobachten, was steht da? Ich weiß von Menschen, die einen toten Fisch beobachten können und über 600 detaillierte Entdeckungen und Beobachtungen anstellen können. Also nicht einfach nur, ist tot, grau und liegt da rum, sondern wirklich Beobachtung, Facetten dieses toten Fisches. Und beim Beobachten geht es erstmal darum, dass wir schauen und entdecken, was steckt in diesem Text eigentlich drin. Dass wir noch gar nicht mit interpretieren und was könnte das bedeuten anfangen, sondern einfach mal gucken, was meint der Autor denn eigentlich mit dem, was er schreibt. Und es ist hilfreich, so einen Text mit Fragen zu überschütten. Und wenn ihr wissen wollt, wie Fragen geht, warum Fragen geht, dann fragt mal Eltern, wenn die Kinder in dem Alter sind, wo sie mit Warum-Fragen ankommen. Unsere Kinder überschütten Annika und mich mit Warum-Fragen, wo ich teilweise überhaupt gar nicht mehr weiß, was ich da jetzt noch drauf antworten soll. Aber sie sind mir ein Vorbild darin geworden, was es bedeutet, Fragen zu stellen, um etwas zu verstehen und echtes Interesse zu haben. Umso mehr Entdeckungen wir in einem Bibeltext machen, umso einfacher wird es dann auch, den Bibeltext zu verstehen. Und anhand von 6 W-Fragen möchte ich euch da so einen Einblick dran geben, wie das anhand von diesem Bibeltext aussehen kann. Es wird ein bisschen exemplarisch sein, beispielhaft von dem, was man so in diesem Text entdecken kann und die uns an dieser Stelle helfen im weiteren Verlauf dieser Predigt. Das Erste, was man sich fragen kann, wer sind eigentlich die Personen in diesem Text? Was wird über sie ausgesagt? Was tun sie? Was sagen sie? Was erfahren wir vielleicht über Gott? In Vers 1 dieses Briefes oder in Vers 1 und 2 erfahren wir, dass Paulus gemeinsam mit Timotheus diesen Brief geschrieben hat an eine Gemeinde in Philippi. Obwohl Paulus zum Nonplusultra der christlichen Theologie gehört, nennt er sich Diener oder in anderen Übersetzungen auch Knecht Jesu Christi und schreibt diesen Brief an die Gemeinde, an die Heiligen in der Stadt Philippi. Er schreibt es also nicht an irgendeine Stadt oder an die ganze Stadt, sondern er schreibt diesen Brief an eine ganz ausgewählte Gruppe von Menschen, Gläubige und Heilige, die zu Jesus gehören. Als Zweites gibt es noch mehrere Personen, die nicht näher beschrieben werden. Da gibt es auf der einen Seite Menschen, die zu der kaiserlichen Garde gehören oder zu einer Kaserne. Das werden die unterschiedlichsten Menschen gewesen sein, denen Paulus hier begegnet ist. Und dann gibt es unterschiedliche Menschen, die das Evangelium von Jesus öffentlich predigen. Diese werden allerdings nur teilweise positiv betrachtet. Einige predigen das Evangelium in guter Art und Weise und andere mit einer falschen Motivation. Manche werden durch die Gefangenschaft von Paulus ermutigt, andere möchten ihm sogar das Leben schwer machen. Oder eine andere Frage, was passiert in diesem Textabschnitt? Welche Ereignisse sehen wir und in welcher Reihenfolge geschehen sie? Was versucht der Autor seinen Lesern oder seinen Empfängern in dem Fall mitzuteilen? Paulus berichtet von seiner Gefangenschaft und wie diese unterschiedlichen Personen damit umgehen und wie er auch diese unterschiedlichen Personen beeinflusst. Manche haben erfahren, dass diese Gefangenschaft wegen Jesus ist, andere haben neuen Mut bekommen und andere sind dabei, Paulus das Leben schwer zu machen. Aber für Paulus scheint das irgendwie alles okay zu sein. Und er beschreibt, mit was für einer Zuversicht und Freude er damit umgehen kann. Die Gefangenschaft und die Angriffe von diesen Menschen sind schlecht, aber Paulus ist trotzdem voller Hoffnung und Zuversicht. Ja, mehr noch, die Gefangenschaft scheint sogar die Ausbreitung des Evangeliums noch zu fördern. Vielleicht sogar mehr, als wenn er frei gewesen wäre. Eine andere Frage, wo ereignen sich diese Erzählungen? Wo befinden sich die Menschen in dieser Geschichte? Wo kommen sie her? Wo gehen sie hin? Wo befindet sich der Autor bzw. die ursprünglichen Empfänger? Paulus befindet sich, wie wir schon gesehen haben, im Gefängnis. Im Gefängnis der kaiserlichen Garde, vielleicht in einer Kaserne. Genauer erfahren wir das an dieser Stelle nicht. Wenn wir dann später ans Verstehen gehen, könnten wir uns zum Beispiel fragen, was war denn das für ein Haus, wo Paulus gefangen genommen ist? Wie war die Situation eines normalen Gefangenen in dieser Zeit? Und je nach Bibeltext sind diese Fragen unterschiedlich gewichtet. Aber hier ist ganz klar, dass der Ort, wo Paulus war, einen entscheidenden Einfluss hat auf die Bedeutung und dieses Textes und was dieser Text uns am Ende zu sagen hat. Er liegt ja nicht entspannt am Strand von Caesarea. Er sitzt nicht in einer edlen Bar in Jerusalem. Er ist nicht einmal auf einem Straßeneinsatz, um zu predigen. Nein, er ist gefangen und in seinem Leben massiv eingeschränkt. Dadurch bekommt seine Freude und Zuversicht eine ganz andere Relevanz. Oder die Frage, wann sind diese Ereignisse passiert? Wann genau sind sie im Vergleich zu anderen Ereignissen in der Bibel passiert? Und wenn wir zum Beispiel dann in Apostelgeschichte 16 gucken, dann lesen wir die Geschichte, wie Paulus schon einmal in dieser Stadt Philippi war. Dann lesen wir, wie die Gemeinde entstanden ist durch seine Predigen. Und dann erfahren wir, dass Paulus in Philippi schon einmal gefangen genommen worden ist, dass er dort im Gefängnis saß. Das heißt, Paulus wusste, als er diesen Brief später geschrieben hat, schon ganz genau, was es bedeutet, um seiner Botschaft willen zu leiden. Er wusste ganz genau, was es bedeutet, im Gefängnis zu sitzen. Und trotzdem predigt er. Weitere spannende Fragen sind zum Beispiel, warum steht diese Aussage in der Bibel? Warum geht diese Geschichte einer anderen voraus, beziehungsweise folgt ihr? Oder wozu würde es führen, wenn ich diese Wahrheit auf mein Leben anwenden würde? Wie würde sich mein Leben ändern, wenn ich nach den Aussagen des Bibeltextes leben würde? Das ist mal so eine kleine Übersicht von Fragen, die wir uns stellen können, um als erstes diesen Bibeltext wirklich zu verstehen. Jeder Text hat seinen Grund, warum er in der Bibel steht. Und jeder Text führt zu etwas, was mit unserem Leben zu tun hat und was unser Leben prägen und verändern kann. Das werden wir gleich nochmal aufgreifen, aber im ersten Schritt geht es darum, mal zu verstehen, was sagt dieser Text eigentlich aus. Die erste Frage lautet also, was genau möchte Paulus den Philippern durch seinen Brief in diesem Abschnitt sagen, bevor wir anfangen zu verstehen, was er sagt und was das dann mit uns zu tun hat. Einen Schritt weiter gehen, verstehen, was bedeutet das? Und beim Verstehen müssen wir uns vor Augen halten, dass sich die Welt seitdem unglaublich verändert hat. Wir leben in einer anderen Zeit, in einer anderen Kultur, wir sprechen eine andere Sprache, wir verstehen Worte völlig anders. Die Geografie unterscheidet sich und ich glaube, außer Atmen haben wir mit den Menschen gar nicht mehr so viel gemein. Und es ist gut, sich das vor Augen zu halten und zu verstehen, wie sich diese Welt verändert hat. Auch wenn wir Geschichten von Jesus leben und wie er mit Menschen umgegangen ist, dann hat Jesus in einer jüdischen Zeit vor 2000 Jahren gelebt. Nicht in einer modernen Gesellschaft, wie wir sie heute haben, sondern in einer antiken Gesellschaft. Daher hilft es uns, wenn wir uns die geografischen Begebenheiten vielleicht in einem Atlas anschauen, Wörter in einem Wörterbuch nachschlagen oder anhand von Bibelhandbüchern oder Kommentaren die kulturellen Barrieren überwinden, die sich seitdem aufgetan haben. Ich kann jetzt nicht so sehr ins Detail da gehen, aber mir geht's heute vor allem um so einen Überblick anhand von diesem Text. Und in diesem Text sehe ich, Paulus ist in Gefangenschaft. Und jetzt könnten wir zum Beispiel mal diesen Brief einmal durchlesen. Mit den 4 Kapiteln ist das in ungefähr 10 bis 15 Minuten geschafft. Und mal alles markieren, was nach meiner eigenen Einschätzung nicht zu dem passt, dass Paulus in Gefangenschaft lebt. Und dann habe ich so Verse gefunden, wie in Kapitel 4, die Verse 4 bis 6. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe hervorsteht. Macht euch um nichts Sorgen. Was ein Typ, dieser Paulus, an einem so hoffnungslosen Ort, wo er so eingeschränkt ist, sprüht er vor Hoffnung und Freude. Gibt es vielleicht irgendwie Zusammenhänge mit dem Text vor oder nach unserem Abschnitt, die uns helfen, den Text besser zu verstehen? Unser Abschnitt, Vers 20, schließt mit den Worten, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Wenn wir den Text weiterlesen, dann beschreibt Paulus direkt danach seine Zerrissenheit, indem er auf der einen Seite sterben möchte, weil er sich danach sehnt, bei Jesus zu sein, auf der anderen Seite weiß, es ist gut, wenn er noch weiterlebt, um der Gemeinde zu dienen und auch bis uns heute zu dienen. Gibt es Vergleiche? Gibt es irgendwelche Begriffe, die sich wiederholen? Gibt es parallele Geschichten in der Bibel, die uns weiterhelfen, diesen Text zu verstehen? Macht die Literaturgattung vielleicht einen Sinn? Also was ist das für ein Text, den wir da vor uns haben? Und an der Stelle macht es schon einen Unterschied. Paulus schreibt einen Brief an eine Gemeinde in Philippi. Er, der hoch angesehene Theologe, macht sich die Mühe, in der Gefangenschaft einen Brief zu schreiben. Und wenn wir später eine Anwendung für das eigene Leben finden wollen, dann ist es gut, uns das vor Augen zu halten. Paulus schreibt hier keinen poetischen Text. Paulus schreibt hier keine Gesetzessammlung. Wir haben keine prophetische Vision der Zukunft oder so, sondern einen ganz realen Brief, den ein Autor Paulus in eine ganz reale Situation, in einer ganz realen Gemeinde der antiken Stadt Philippi schreibt. Wie schon erwähnt, ist das jetzt ein kleiner Einblick, wie man diese Bibel verstehen kann, ein größeren Gewinn aus dem Bibellesen gewinnen kann. Und wer da mehr weitermachen will, auch mehr diese großen Wahrheiten, diese tiefen Wahrheiten der Bibel zu verstehen, habe ich noch ein Buch, was ich sehr empfehlen kann. Bibellesen mit Gewinn. Ich habe viel daraus gelernt, auch für diese Predigt, wie diese Autoren ein Handbuch für das persönliche Bibelstudium geschrieben haben, mit vielen Beispielen, mit vielen Übungen, um wirklich zu verstehen, was sagt dieser Text, um es für unser eigenes Leben anwenden zu können. Ich lasse das Buch nachher hier liegen, wenn da mal jemand reingucken will. Gibt es viele sehr gute Hilfen für das eigene persönliche Bibelstudium. Aber ich möchte noch zu dem Punkt Anwenden kommen. Wir haben jetzt einen Einblick in diesen Bibeltext bekommen, haben ein bisschen verstanden, um was es geht. Aber was machen wir damit? Und vielleicht bleiben wir oft an diesem Punkt stehen. Wir haben einen Bibeltext gelesen, wir haben ihn vielleicht verstanden und dann kommt der nächste Bibeltext und der nächste Bibeltext und der nächste Podcast-Folge und die nächste Predigt und so weiter. Aber wir vergessen so schnell, dass es darum geht, was sagt uns dieser Bibeltext für mein Leben und was mache ich am Ende daraus? Und wenn ich meine Hausaufgaben bei diesem Text gemacht habe und ich nicht nur davon ausgehe, ich weiß schon, was der Text sagt, beziehungsweise ich werde schon wissen, was ich denke, was der Text mir zu sagen haben könnte, dann habe ich an dieser Stelle verstanden, um was es Paulus an dieser Stelle geht. Wenn ich meine Hausaufgaben nicht gemacht habe, dann bilde ich mir vielleicht nur ein, zu wissen, was Gott meint. Und wenn dann Zusagen in der Bibel kommen, wo ich merke, die treffen gar nicht ein, dann bin ich enttäuscht. Aber vielleicht habe ich einfach nur meine Hausaufgaben nicht gemacht. Jetzt geht es also darum, das Wort Gottes nicht nur in unserem Kopf zu haben, sondern dass es unser Herz in Brand steckt und uns in Bewegung setzt. Dass wir in Bewegung sind, das zu tun, das zu denken, das zu fühlen, das zu glauben, was Gott uns in diesem Text mitteilen möchte. Denn wenn Gottes Wort nicht in unser Herz dringt und uns in Bewegung setzt, dann ist es am Ende nur ein leeres Blablablub. Was hat uns jetzt dieser Text zu sagen? Mir hilft es, wenn ich mir an dieser Stelle die Frage stelle, was ist das Kernproblem der menschlichen Natur an dieser Stelle? Ich will euch erklären, was damit gemeint ist. Paulus schreibt in 2. Timotheus Kapitel 3 in Versen 16 bis 17. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Paulus sagt an der Stelle also, dass egal, was du in dieser Bibel liest, in Klammern auch die Stammbäume in der Bibel oder die Chroniken, alles, was du in der Bibel liest, ist von Gottes Geist eingegeben und rüstet dich mit allem aus, was du brauchst, um gut und richtig vor Gott zu leben. Jeder Text der Bibel dient dazu, dich geistlich auszurüsten. Wenn wir dann das Kernproblem verstanden haben, dann können wir auch verstehen, wie Gott dieses Problem heilen möchte. Was lernen wir aus diesem Text? Nun, Paulus ist im Gefängnis. Er hat ja nichts Böses getan. Er hat nicht gemordet, er hat nicht gestohlen, er hat niemanden über den Tisch gezogen. Und doch wollen ihn lieber Menschen unter Verschluss halten, als ihn in Freiheit ziehen lassen. Waren da vielleicht selbstsüchtige Motive im Spiel? Bei der Verurteilung von Jesus, bei dieser Gerichtsverhandlung, erkennt Pilatus das. In Markus 15, Vers 10 erkennt Pilatus, dass die Juden Jesus nur aus Neid überliefert haben. Und dann lesen wir in Vers 15 unseres Texts Menschen, die aus Neid und Streitsucht die Botschaft von Jesus verkünden und in Vers 17 Menschen, die Jesus aus selbstsüchtigen Motiven verkünden. Neid, Selbstsucht zieht sich also durch diesen Text durch. Diese Selbstsucht, dieser Neid zeigt uns einen Einblick in die menschliche Natur, in das, was in uns drinsteckt. Denn was interessiert es die Juden, wenn Paulus zu den Nichtjuden geht, um von einem Juden zu erzählen? Und an dieser Stelle habe ich mir die Frage gestellt, wem bin ich ähnlicher? Den selbstsüchtigen Menschen, die auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind, oder voller Freude und Zuversicht wie Paulus, unabhängig der äußeren Umstände, mit dieser Liebe von Paulus zu allen Menschen? Wo gibt es Neid und Streitsucht in meinem Leben? Wo tue ich gute Dinge aus den falschen Motiven? Wo habe ich keine guten Hintergedanken bei den Dingen, die ich tue? Wir haben vielleicht noch niemanden aus selbstsüchtigen Motiven unschuldig ins Gefängnis gesteckt. Aber habe ich im Umkehrschluss diese Freude und Zuversicht wie Paulus in den Zeiten meines Lebens, wo alles schief geht? Kann ich dann noch mich freuen und andere ermutigen, so wie Paulus das tut, wenn das gekochte Essen misslingt, die Schmerzen nicht aufhören, der Auftrag auf der Arbeit an die Konkurrenten geht, die Kinder plärren, der Bußgeldbescheid in den Briefkasten flattert oder ich einfach schlecht geschlafen habe? Wem bin ich ähnlicher? Was können wir jetzt auf dieser Basis von Beobachten, Verstehen und dem Kernproblem der menschlichen Natur lernen? Und ich habe aus diesem Buch mal verschiedene wertvolle Fragen mitgebracht, die uns helfen können zu verstehen, was hat dieser Text jetzt mit meinem Leben zu tun? Dann können wir uns die Fragen stellen, gibt es ein Beispiel, dem ich nacheifern sollte? Gibt es eine Sünde, die ich vermeiden sollte? Gibt es eine Verheißung, die ich in Anspruch nehmen könnte? Gibt es ein Gebet, das ich wiederholen sollte? Gibt es eine Anweisung, der ich gehorchen sollte? Gibt es eine Bedingung, die ich erfüllen sollte? Gibt es einen Vers, den ich auswendig lernen sollte? Gibt es einen Irrtum, den ich mir merken sollte? Oder gibt es eine Herausforderung, der ich mir im Leben stellen sollte? Ich denke, wir sehen bei Paulus in diesem Text ganz klar ein Beispiel, den wir nacheifern können und sollen. Er ist in Jesus Christus zufrieden. In Philipper 4, Verse 12 bis 13 bringt er das auf den Punkt. Da schreibt er, ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Ich merke für mich, wenn ich darüber nachdenke, dass ich vor allem Vergebung brauche. Ich habe diese Zufriedenheit nicht. Ich werde ärgerlich oder ungeduldig, wenn die Dinge nicht so laufen, wie ich sie gerne hätte. Aber gleichzeitig bin ich blind für die Tatsache, wie groß die Gnade Gottes sein kann, wenn ich trotz der inneren oder äußeren Umstände einfach treu meinen Glauben lebe. Paulus hat das erkannt. Obwohl er im Gefängnis ist, scheint sich das Evangelium mehr zu verbreiten, als wenn er in Freiheit gewesen wäre. Seine Gefangenschaft dient sogar der Verbreitung des Evangeliums. In der Schwäche von Paulus lebt er einfach seinen Glauben und verkündet das Evangelium. Dadurch wirkt Paulus auf wunderbare Weise. Was für ein Vorbild für unser Leben. Aber wie schafft Paulus das? Wie kann er so eine Zufriedenheit im Leben haben? Ich glaube, erstens, Paulus freut sich, dass die Botschaft von Jesus Christus verkündet wird. Vers 18. Er ist so völlig vom Evangelium durchdrungen, dass er sich freut, wenn Gottes Wort verkündet wird. Und es scheint hier zumindest in der richtigen Art und Weise gewesen zu sein, weil an anderen Stellen wehrt er sich sehr entschieden gegen Irrlehren. Aber das macht er hier nicht. Das heißt, obwohl da falsche Motive bei der Verkündigung waren, wird trotzdem das Richtige gelehrt. Und darüber freut er sich. Er freut sich, dass diese wunderbare Botschaft bekannt wird. Zweites, Paulus weiß um seine Rettung, Vers 19. Egal wie die Sache ausgeht, er ist voller Hoffnung und Zuversicht, weil er seine Rettung und die ewige Herrlichkeit vor Augen hat. Er gibt sich nicht damit zufrieden, das mal gehört zu haben, sondern er baut sein Leben auf diese Tatsache seiner Rettung. Und drittens, Paulus findet seine Freude und Zufriedenheit in Gott, sodass Leben und Tod keine Rolle mehr spielen. Vers 20. Und jetzt bist du dran. Welche Auswirkungen hat dieser Text auf dein Leben, auf dein Denken, auf dein Fühlen, auf dein Handeln, auf dem, wie du mit anderen Menschen umgehst? Die Anwendung ist vielleicht manchmal ganz allgemein, wenn es in einem Text einen ganz klaren Befehl gibt, dann ist ganz klar, dieser Befehl gilt für alle. Manchmal ist es aber auch sehr individuell und vielleicht ist es für dich dran, dich wieder neu oder das erste Mal wirklich mit der Bibel zu beschäftigen, um so durchdrungen zu sein wie Paulus von Gottes Wort, dass er sich sogar freut, wenn andere aus einer falschen Motivation das Evangelium verkünden. Sich mit der Bibel zu beschäftigen, sodass Gottes gute Worte deine Gedanken formen und Gottes Gedanken zu deinen Gedanken werden. Vielleicht ist es dran, Dinge aus deinem Leben zu entfernen, die dich ablenken, durch Gebet und Bibel zu leben, unabhängig der äußeren Umstände. Vielleicht ist es auch dran, Menschen zu vergeben, die aus selbstsüchtigen Motiven an dir schuldig geworden sind. Oder um Vergebung zu bitten, wo du an anderen schuldig geworden bist. Oder ist es vielleicht auch dran, deine Umstände und Einschränkungen zu akzeptieren und zu sagen, okay Gott, ich will trotzdem fröhlich und zufrieden leben, weil du mein Gott bist, weil du mich gerettet hast, weil du mein Herr und Gott bist und ich in dir alles Glück dieser Welt finde und eines Tages in deiner Herrlichkeit stehe. Was es auch sei, lebe in Gottes Wort und lass Gottes Wort dein Leben bestimmen. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Ich weiß, dass jetzt viele unterschiedliche Punkte in dieser Predigt waren. Und ich werde im Laufe des Tages auch diese PowerPoint-Präsentation noch auf unsere Webseite stellen, Freude an Gott, und auch in den nächsten Tagen und Wochen weitere Hilfen da hochladen, um zu zeigen, wie kann ich die Bibel lesen? Wie kann ich die Bibel lesen und einen echten persönlichen Gewinn daraus ziehen, um die Freude, die Paulus hier verspürt, diese Zuversicht, diese Hoffnung, die Paulus beschreibt, selbst in meinem Leben zu erleben. Daher steht diese Predigt heute nicht losgelöst für sich, sondern ist eingebunden in weitere Sachen dann auf unserer Webseite. Und ich möchte schließen mit dem Schluss, diesem letzten Vers von Paulus in unserem Abschnitt. Ja, es ist meine sehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. In diesem Sinne, frohes Bibellesen. Amen.